Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich die Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus aber, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Meinungsverschiedenheiten gehören für uns zum täglichen Leben dazu. Zwei Kinder beurteilen ein und denselben Film oder ein und dasselbe Spielzeug auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das eine findet den Film voll cool, während das andere ihn total langweilig findet. Eines liebt das neue Spielzeug, das es Oma und Opa mitgebracht haben, während das andere nur wenig damit anfangen kann. Meinungsverschiedenheiten gehören zum Leben dazu. Und so kann man manchmal auch hören, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, dann wäre das Leben doch langweilig. Was für unseren Alltag sehr gut zutrifft, was für Abwechslung und Spannung sorgt, das trifft im Geistlichen nur eingeschränkt zu. Auch hier gibt es Meinungsverschiedenheiten, besonders dann, wenn es um Jesus Christus geht. Die einen stolpern über ihn. Sie stolpern über den Anspruch, dass Jesus der Heiland der ganzen Welt und der einzige Weg zu Gott sei. Das kann nicht sein, sagen sie. Schau dir doch an, wie viele Religionen es in unserer Welt gibt. Die können doch nicht alle falsch liegen. Es muss auch noch andere Wege geben. Andere aber haben erkannt, dass Jesus Christus wirklich der einzige Heiland der ganzen Welt ist. An ihm richten sie sich auf. Sie erhalten ein neues Leben. Durch Jesus Christus ist ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt worden. Wie wir zu Jesus stehen, das ist die entscheidende Frage in unserem Leben, ja, im Leben jedes einzelnen Menschen. Unser Text zeigt uns, dass die alten Feinde des Herrn durch diese Frage noch tiefer ins Verderben geraten, während seine Jünger zu mutigen und fröhlichen Bekennern werden. Und das sehen wir besonders am Beispiel des Apostels Petrus. Und so wollen wir heute gemeinsam betrachten, Petrus bewährt sich vor dem Hohen Rat. Und wir sehen zwei Dinge. Der ungeduldige Eiferer wird zum fröhlichen Dulder. Und der feige Verleugner wird zum todesmutigen Bekenner. Es ist nach Pfingsten. Petrus und Johannes waren auf dem Weg zum Gottesdienst in den Tempel. Und an der sogenannten goldenen Pforte des Tempels, da liegt ein Bettler, der sein ganzes Leben lang von Geburt an gelähmt ist, 40 Jahre lang, und hier seinen Lebensunterhalt durch die Almosen der frommen Juden bestreitet. Durch die Kraft, die Jesus den Aposteln damals gegeben hat, macht Petrus diesen Mann gesund. Anstatt ihm Geld zu geben, wie er es erbeten hat, schenkt er ihm viel mehr. Gesundheit, den Glauben an den Heiland Jesus Christus und damit Vergebung seiner Schuld und am Ende ewiges Leben. Natürlich erregt dieses Wunder gewaltige Aufmerksamkeit, weil es sich um einen stadtbekannten Mann handelt. Die meisten Juden, die den Tempel ja regelmäßig besuchten, die kannten diesen Gelähmten. Und als sie ihn durch den Tempel springen und Gott loben sehen, da werden sie neugierig und aufmerksam. Und Petrus, der nutzt die Gelegenheit. Mit gewaltigen Worten predigt er zur versammelten Menge. Er verweist sie auf Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Er ist der Erlöser, der Messias, den Gott versprochen hat. Und er bezeugt, Jesus lebt. Er ist nicht länger tot. Er ist auferstanden. Und er hat diesen Mann gesund gemacht. Und dieser Jesus ist auch für euch und eure Schuld gestorben und auferstanden. Während Petrus und Johannes diese Predigt halten, da greifen die Tempelbehörden ein. Der Tempel unterstand den Priestern, den sogenannten Sadduzäern. Die hatten gehofft, dieser Bewegung um Jesus mit seinem Tod ein für alle Mal den Gar ausgemacht zu haben. Sie waren nämlich gegen die Auferstehung. Sie waren in dieser Hinsicht ganz modern. Sie glaubten, dass mit dem Tod alles aus sei. Die Predigt, die Petrus hier hält, die steht gegen ihre Ansichten. Und dementsprechend verärgert und zutiefst beunruhigt sind sie. Sie sahen ihre Macht und ihren Einfluss schwinden. Und so schicken sie die Tempelwache los, die für Ruhe und Ordnung im Tempelbezirk zu sorgen hatte. Sie ließen Petrus und Johannes verhaften. Und da es an diesem Tag zu spät war, um noch eine Sitzung des Hohen Rates, des obersten jüdischen Gerichtshofs einzuberufen, wurden die beiden Apostel in Untersuchungshaft genommen. Wieder haben die Feinde des Herrn Christus zugeschlagen. Aber es ist schon zu spät. Die eindrucksvolle Heilung des Gelähmten und vor allen Dingen die anschließende Predigt hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Heilige Geist hatte an den Herzen der Zuhörer gearbeitet und der Geheilte, der wurde ja nicht verhaftet. Er blieb als beredtes Zeugnis, als Augenzeuge der Macht und der Gnade Gottes zurück. Waren es nach dem ersten Pfingstfest etwa 3000 Menschen, die zum Glauben kamen, so stieg ihre Zahl jetzt auf 5000 Männer, Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Wie gewaltig wirkt das Wort Gottes auf die Herzen und Seelen von Menschen. Und das sehen wir hier besonders an Petrus selber. Denn Petrus ist nicht mehr der Alte, der er vor Ostern und Pfingsten war. Wie oft ist er auch dort an die Öffentlichkeit getreten und aufgefallen, aber mehr durch übereilte und wenig durchdachte Worte und Taten. Selbstbewusst war Petrus schon immer, aber eher herrisch und ehrgeizig. Mit heißen Worten wollte er Jesus von seinem Leiden abhalten, nur um mit folgenden Worten getadelt zu werden: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Auf dem Weg vom letzten Abendmahl hin zum Garten Gethsemane, da verspricht er großspurig, dass er mit Jesus ins Gefängnis gehen, ja sogar mit ihm sterben will. Im Garten zieht er bei Jesu Verhaftung das Schwert und schlägt wild um sich. Er verleugnet Jesus. Er nimmt sein Wort zurück. Aber jetzt ist plötzlich alles ganz anders. Der Hitzkopf Petrus hält im Gefängnis eine stille Predigt ohne Worte. Petrus hat gelernt, sich unter Gottes Wort zu beugen. Die Worte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, sind an diesem Punkt in seinem Leben Wirklichkeit geworden. In der langen Nacht im Gefängnis des Hohen Rates lernt er den Inhalt der Worte seines Herrn aus der Bergpredigt zu verstehen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Am nächsten Tag steht Petrus zusammen mit Johannes getrost und fröhlich vor dem Hohen Rat. Er hat etwas Wichtiges gelernt. Er hat gelernt, Not und Verfolgung gehören zum Leben eines Christen dazu und Not und Verfolgung sind ein Segen Gottes. Wie Paulus weiß er, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir durch eine ähnliche Schule gegangen? Haben wir dasselbe lernen können wie Petrus auch? Wehren wir uns gegen Not, Verfolgung oder Trübsal? Fühlen wir uns ganz schnell von Gott im Stich gelassen, wenn es in unserem Leben nicht so läuft, wie wir uns das erhofft oder erträumt oder wie wir es geplant hatten? Fühlen wir uns unfair behandelt, wenn es anderen, die von Jesus nichts wissen wollen, gut geht und wir vielleicht gerade so über die Runden kommen oder wenn wir gar leiden müssen? Es dauert oft lange Zeit, ehe wir als Christen, als Kinder Gottes lernen, still zu halten, auf Gott zu vertrauen. Sich unter Gottes gewaltige Hand zu beugen, das erfordert jeden Tag immer wieder neu Überwindung. Es erfordert Übung, Demut, Geduld und vor allen Dingen erfordert es das Wissen um die große, unerschütterliche Liebe und Treue Gottes zu seinen Kindern. Ja, Gott ist auch dann dein lieber himmlischer Vater, wenn du leidest. Und das ist nicht leicht zu verstehen. Gerade der alte Mensch in uns wehrt sich heftig dagegen. Denn wir fragen, wo ist denn Gott, wenn wir einsam sind, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich nicht mehr ein noch aus weiß? Er ist an demselben Ort, wo er als sein Sohn auf Golgatha getötet wurde. Wo ist Gott, wenn die Dinge in unserem Leben schieflaufen, wenn das Leben schwer, ja unerträglich scheint? Er ist in uns. Er arbeitet und wirkt durch seinen Geist in uns. Er formt und gestaltet uns nach seinem Willen, damit wir stark werden, damit wir standhalten, damit wir durchhalten. Er will, dass wir seine Kinder sind und bleiben. Wieder und wieder erinnert er uns an das, was er für uns getan hat, was er durchgemacht hat, was er uns geschenkt hat. Er hat angefangen, das Böse in Gutes zu verwandeln und, wie wir heute in der Epistel gehört haben, damit will er bis ans Ende weitermachen. Gott sitzt nicht untätig herum. Er sieht nicht zu, wie wir ganz auf uns allein gestellt leiden oder uns quälen. Er ist vor 2000 Jahren einer von uns geworden und hat mit uns gelitten und alles für uns getragen. Wenn wir also Schmerzen haben, wenn wir einsam sind, wenn wir vielleicht unter Tränen fragen, bin ich denn Gott völlig gleichgültig, dann gibt es nur eine Antwort auf diese Frage. Und diese Antwort lautet Jesus. Jesus ist die Antwort. Jesus ist der sichtbare Beweis der Liebe Gottes. Gott beantwortet die Frage nach dem Warum nicht immer, warum ich leide. Aber ich kann lernen, wie Gott sich dabei fühlt. Jesus gibt Gott ein Gesicht und dieses Gesicht ist tränenüberströmt. Denke daran, wir haben einen Gott, der weint, der um uns weint, der mit uns weint. Wir haben einen Erlöser, dem jedes Mal das Herz blutet. Weil wir Jesus haben, brauchen wir nicht mehr zweifeln zu fragen, wie Gott fühlt, wenn er uns sieht, wie Gott uns gegenüber eingestellt ist. In Jesus ist Gott einer von uns geworden. Er hatte Schmerzen, er blutete, schrie, wurde müde, vergoss Tränen, wurde falsch verstanden, lebte als Alleinstehender, litt und starb. Von Golgatha her können wir Gott rufen, hören: Ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist mir unendlich wichtig. Und diese Stimme Gottes hat nun die Kraft, unseren Schmerz zu verwandeln, sodass er wirklich zu einem Werkzeug in der Hand Gottes wird, mit dem Gott uns übt, mit dem Gott uns erzieht, mit dem Gott uns stärkt, lehrt und leitet. Es ist leicht zu murren und den Mut zu verlieren, wenn es einem schlecht geht. Das gilt besonders, wenn es einem wie Petrus und Johannes geht, wenn man unschuldig und zu Unrecht etwas leiden muss. Dann gilt es, Jesus um Kraft zu bitten, der so viel erlitten hat, der uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Haben wir wie Petrus Augen für Jesus, dann sind wir auch fröhliche Dulder. Von Petrus können wir aber noch etwas lernen. Der feige Verleugner wird zum todesmutigen Bekenner. Der nächste Tag in Jerusalem zeigt uns nämlich, wie der Apostel sich vor dem Hohen Rat bewährt. Im Halbkreis sitzen die 70 höchsten, einflussreichsten und mächtigsten Priester, Schriftgelehrten und Pharisäer vor den beiden Aposteln. Es ist dieselbe Stelle, an der vor wenigen Wochen Jesus stand und in einer Nacht- und Nebelaktion zum Tode verurteilt wurde. Hier stehen die einfachen Fischer aus Bethsaida, Petrus und Johannes, vor den reichsten und mächtigsten und gelehrten Männern ihres Landes. Sie aus dem Norden, aus Galiläa, aus dem verachteten Norden. Hier die Männer aus dem Süden, geehrt, anerkannt und einflussreich. Was für Erinnerungen mögen Petrus in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen sein? Erinnerungen an die Nacht damals am Gründonnerstag. Vor einem kleinen Sklavenmädchen hatte er dreimal den Herrn verleugnet, hatte sich selbst verflucht. Ja, er hatte geschworen, diesen Jesus nicht zu kennen. Doch nun steht er selber hier vor den höchsten Beamten und dieses Mal zögert er nicht. Er legt ein freudiges, ja, ein mutiges Bekenntnis ab. Er bekennt denselben Jesus, den diese Männer als Gotteslästerer und Verbrecher haben hinrichten lassen, als den von Gott verheißenen Messias und Erlöser aller Juden, ja, aller Menschen. Petrus, der einst zu deinem Herrn sagt: Herr, schone dein, der klagt hier den höchsten Gerichtshof seines Landes des Justizmordes an. Als der Hohe Rat Petrus fragt, in wessen Namen, also in welcher Vollmacht und in wessen Auftrag er das getan hat, da antwortet er: Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Er beschuldigt sie der Unwissenheit, ja, der Dummheit. Und er sagt: Ihr seid die eigentlichen Gotteslästerer. Er sagt: Ihr seid die, die den verworfen haben, auf den wir seit Jahrtausenden warten. Der, den Gott angekündigt hat als den Retter und Erlöser, den habt ihr weggeworfen wie Bauleute einen Baustein. Er ist der Eckstein, das heißt der Grundstein, auf dem alles steht, ohne den das Haus in sich zusammenfällt. Den habt ihr als unnütz, als Bauschutt weggeworfen. Welche Kühnheit! Doch damit nicht genug. Petrus redet ihn nicht nur ins Gewissen, er klagt sie nicht nur an, denn das kann man ja auch bei anderen Prozessen beobachten, dass die Angeklagten oder deren Anwälte gegen das Gericht vorgehen. Da gibt es Einwände wegen Befangenheit des Gerichtes etwa. Petrus klagt nicht nur an, nein, er zeigt ihnen nicht nur ihre Fehler und ihre Schuld. Er sagt nicht nur, ihr seid verloren, so wie ihr seid, sondern er sagt, es gibt noch Rettung für euch. Er lädt diese Männer, die ihn ungerechtfertigterweise verhaften und verhören ließen, ein zu dem, der auch gekommen ist, um sie zu retten. Voller versöhnlicher Milde und heiligem Ernst wirbt er für den Herrn, der für alle Menschen gestorben ist und nun alle Menschen retten kann und will. Er sagt, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Da bleibt uns doch die Spucke weg, oder? Wie wird aus diesem Petrus, der im Garten Gethsemane wegläuft, der schon bei einem kleinen Mädchen so viel Angst bekommt, dass er Jesus verleugnet, wie kommt er zu so einem Glaubensmut? Was hat denn Petrus so verändert? Jesus hat ihn aus seiner Schande und aus seiner Feigheit herausgeholt. Damals, in diesem Hof, in dem er jetzt steht, da hat ihn der Blick seines Herrn und Freundes und seines Heilandes innerlich zusammenbrechen lassen. Er hat seine Schuld erkannt. Es hat ihm zutiefst leid getan. Vor allen Dingen aber hat er die Gnade und die Liebe Jesu gesehen. Jesus hat sich nicht abgewandt. Er hat nicht so getan, als würde er diesen Petrus nicht kennen. Er hat ihn auch nicht voller Zorn weggeworfen und gesagt, dich kann ich als Apostel nicht mehr gebrauchen. Du bist untauglich zu diesem Amt. Im Gegenteil. Nach Ostern wendet sich Jesus ganz besonders an seinen Petrus, an den gefallenen Apostel. Dreimal wird Petrus von Jesus gefragt, ob er ihn lieb hat. Und dreimal wird er in seinem Amt bestätigt, dass er als Hirte unter dem oberen Hirten Jesus eingesetzt ist, um die Herde Gottes zu weiden und zu versorgen. Der Auferstandene vergibt alle Schuld, denn dazu ist er in diese Welt gekommen. Petrus hat also auf unwahrscheinliche Art und Weise diese Gnade und Liebe Gottes am eigenen Leib erfahren. Er hat Erbarmen erlebt, das er nicht verdient hatte. Und diese erfahrene Liebe, dieses erlebte Erbarmen hat Petrus von Grund auf verändert. Und er weiß, was zu tun ist. Fröhlich bekennt er seinen Glauben. Der hohe Stand, die Gelehrsamkeit, die Macht, ja, sogar der drohende Tod kann ihn nicht mehr schrecken. Voller Mut und Zuversicht, aber eben auch voller Mitgefühl und Erbarmen für die, die vor ihm sitzen und sich gegen Jesus wenden, steht er da und bekennt seinen Heiland, weil er weiß, Jesu Liebe ist grenzenlos. Jesu Erbarmen ist grenzenlos. Er ist auch für diese Männer, die ihn damals zum Tode verurteilt haben, gestorben und auferstanden, um sie zu retten. Jeder von uns ist auch so ein Petrus. Wir alle haben Jesus immer wieder einmal verleugnet und es kommt immer wieder vor, dass wir ihn verleugnen. Wie oft zögern wir, unseren Heiland zu bekennen, gerade vor unseren Freunden oder unserer Familie. Wir verhalten uns doch manches Mal ganz anders, als wir das im Normalfall tun, gerade dann, wenn Freunde und Familie da sind, die aber eben nicht zu Jesus gehören. Gottesdienst, Gottes Wort, vielleicht sogar das Tischgebet treten dann an die zweite Stelle. Aber was sagen wir damit eigentlich? Der Heiland und Herr, der so viel für uns geopfert hat, der tritt auch an die zweite Stelle. Jeder von uns ist nicht nur ein Petrus, sondern jeder von uns kann auch ein Petrus sein. Lassen wir Jesus an die erste Stelle treten, die ihm gebührt. Die erste Stelle, die er teuer erkauft hat. Lassen wir uns von seiner Gnade immer wieder erfüllen. Lassen wir seine Liebe in unser Leben eindringen und verwandeln. Lassen wir sein Erbarmen, das wir täglich reich erfahren dürfen, auch in unseren Alltag hinaus ausstrahlen. Wir haben seine Gnade erlebt. Wir dürfen in der Gewissheit des Glaubens immer wieder erfahren, mein Heiland ist für mich gestorben. Und nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Welt. Mein Heiland schenkt mir Vergebung. Er erweist mir täglich ungeheuer große Liebe und Gnade. Er schenkt und erhält mir das ewige Leben, das er mir in der Taufe gegeben hat. So wie wir Petrus in unserer Schuld und in der unverdienten Gnade gleichen, so wollen wir ihm nun auch immer ähnlicher werden. In geduldigem Tragen dessen, was Gott uns auflegt, und im fröhlichen Bekennen durch die unvergleichliche und herrliche Gnade Gottes, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.